Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
It's Tea Time. Heute bin ich in Wiens ältesten Teefachgeschäft. Jägertee wurde bereits 1862 gegründet und wird in der vierten Generation von Christoph Massin geführt. Über 300 Teesorten gibt es in dem schönen alten Geschäft neben der Wiener Staatsoper. Servus Christoph.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du trotz dem beginnenden Weihnachtsgeschäft Zeit hast, dass wir miteinander plaudern und möchte mit dir gleich in das Tee-Business und in den Teegenuss eintauchen. Wie hat denn dein Tag heute begonnen, mit Kaffee oder Tee?
Hallo, ja, ich freue mich einmal auch, dass du heute da bist, dass wir ein bisschen über Tee sprechen können. Ich starte den Tag in der Früh immer mit Tee.
Immer mit Tee,
genau.
Also wirklich auch ein Teetrinker.
Richtig, ganz genau, ich trinke keinen Kaffee. Und der heutige Tag startet dann meistens mit drei verschiedenen Teesorten, weil ich in der Früh für mich einen Tee zubereite, für meinen Sohn einen anderen Tee und auch für meine Frau einen eigenen Tee. Und so bringe ich auch mein Tee-Business in der Früh gleich mit nach Hause und bereite dort die verschiedenen Teesorten zu, dass alle glücklich sind.
Sehr schön. Wir haben ja hier auch einen Tee, den du uns zubereitet hast, der so wunderbar gelb glänzend ist. Magst du vielleicht was dazu sagen, was
ja,
du da kredenzt?
Genau, das ist, sage ich mal, so mein Espresso in der Früh, den ich trinke auf Teebasis. Wir haben da einen japanischen Vollschattentee, ein Gyokuro in Bioqualität. Eine sehr grasig, zarte, liebliche Note, hat so leicht nussige Nuancen drinnen, also wirklich was sehr, sehr Feines, Cremiges, trotzdem eine belebende Tasse. Und das ist so einer meiner Favorites, die ich gerne auch in der Früh trinke, die einfach so den Tag erhellen, nicht nur in der Tasse, sondern auch einfach ja, nach hell, dem ja. Trinken.
Sehr schön. Ich werde den jetzt gleich mal dann probieren. Aber zu eurem schönen Geschäft, das ja holzvertäfelt ist und wirklich so eine Atmosphäre ausstrahlt. Es riecht auch natürlich gut, wenn man reinkommt. Also der Teegeruch, der hängt überall in der Luft, was ja sehr fein ist. Und ihr habt es ja eingangs schon gesagt, ihr habt 300 Teesorten. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Also welche Sorten, in welchen Qualitäten bietet ihr an? Und vor allem in welchen Besonderheiten? Also warum soll ich denn überhaupt zu euch kommen? Was ist denn das Spezielle?
Gut, also mal aufgrund der Geschichte, über 160 Jahre haben wir natürlich sehr gute Beziehungen zu vielen Teeplantagen auf der ganzen Welt. Wir beziehen unsere Tees wirklich aus allen Regionen dieser Welt, wo es Tee gibt. Das heißt, wir haben aus Vietnam, aus Kenia, Indien, Sri Lanka, Japan, China, Nepal, also überall, wo es guten Tee gibt, schauen wir und suchen uns auch wirklich spezielle Plantagen aus. Sind meistens wirklich kleine Plantagen auch, eben auch Familienbetriebe, von denen wir die Tees beziehen.
Darf ich dich da kurz unterbrechen? Ja. Wie seid ihr zu denen gekommen? Habt ihr die selbst bereist und ausgewählt oder habt ihr da Partner, die euch da unterstützen?
Genau, also dadurch, dass es wirklich weltweit ist und aus allen Regionen haben wir sozusagen unsere Gesandten, die auf der Welt unterwegs sind und die uns dann eben Teemuster zusenden. Das heißt, wir haben auch einen Zwischenhändler, der für uns den gesamten Import macht. Wir importieren die Tees über diesen Zwischenhändler, weil aufgrund der ganzen unterschiedlichen Währungen des Zolls, wir sind ein kleiner Familienbetrieb und da bräuchte man extra speziell eine Person, die sich nur um den Import kümmert. Und so beziehen wir das eben über einen Zwischenhändler, der uns die Tees dann aus den kleinen Plantagen bezieht. Mhm. Wir kontaktieren die Plantagen direkt, geben ihnen vor, welchen Tee wir benötigen, wie soll der ausschauen, wie soll er schmecken. Und die produzieren für uns dann diese Tees speziell, eben werden dann zum richtigen Zeitpunkt geerntet, verarbeitet und werden dann eben direkt an uns geschickt und so haben wir eben den Zugriff auf sehr viele Plantagen, aus den unterschiedlichen Ländern und Regionen und haben da die Möglichkeit, eben ein sehr breit gefächertes Spektrum abzudecken, von wirklich von ganz zarten, lieblichen Tees, eben die weit oben wachsen, wie Nepal beispielsweise, oder jetzt auch Matcha-Grüntee, das japanisch gemahlene Teepulver, haben wir eine eigene Sorte, die speziell für uns vermahlen wird.
Der Matcha, ich hätte ihn eh für später dann auf der Liste gehabt, ist er noch so populär?
Ja, also es ist schon, wir haben Matcha schon wirklich jahrzehntelang bei uns im Sortiment. Dieser Matcha-Hype ist vor ein paar Jahren aufgekommen und da wurde ja produziert, ich glaube, es gibt kein Produkt, was nicht irgendwie mit Matcha in Berührung kam, von Schokolade, Kekse, Nudeln, Seife, Gesichtscremen. Also gibt es mittlerweile alles. Für uns ist es halt wirklich ein Produkt, was einerseits sehr gut schmeckt, also wirklich eine intensive japanische Grüntee-Note hat, aber eben auch sehr viele positive Eigenschaften. Also er ist belebend, er hat viel Vitamine, Inhaltsstoffe mit drinnen.
Da wird er das ganze Blatt verwendet.
Ganz genau richtig, eben das ist wirklich das vermahlene Blatt, das heißt bei einem herkömmlichen Tee trinkt man ja nur den Teeaufguss, das Teeblatt kommt weg und beim Matcha wird das Teeblatt eben speziell verarbeitet, dann vermahlen und man trinkt das ganze Teeblatt mit all seinen Vitaminen und Inhaltsstoffen.
Diese grüne Farbe, das ist tatsächlich vom Blatt oder wie?
Ganz genau richtig. Also es ist wirklich durch das Vermahlen eben.
Wird das so leuchtend grün eigentlich?
Genau, richtig, richtig. Da gibt es auch viele, viele Unterschiede an Qualitäten und da ist es halt auch wichtig, dass man weiß, wo kauft man den Tee und vor allem auch eben jetzt gerade beim Matcha, dass ein Teefachgeschäft halt wirklich weiß, woher der Tee kommt, was da für eine Qualität dahinter steckt und gibt natürlich auch in verschiedenen anderen Bereichen, wo man Matcha-Tee kaufen kann, zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Das ist halt, dann muss man halt abwiegen und abschätzen, das heißt, auch von der Qualität und vom Geschmack, was man möchte. Ja.
Dann nicht unbedingt das Beste, was da reinkommt. Oft, möglicherweise, wenn es jetzt auch billig ist oder wenn das jetzt nicht so ein Fachgeschäft ist, sondern es gibt ja so viele so Shops. So,
also. Da geht es auch natürlich dann um die Masse, die produzieren ja dann jetzt weiß nicht, mehrere hunderte Kilo an Matcha-Tees, die dann abgepackt sind in kleinen Bäckchen und da muss man sich halt überlegen auch, die Mühlen, das sind Granitmühlen, die wirklich sich sehr langsam drehen, damit eben keine Hitze entsteht und das Blatt, dieses Pulver nicht verbrennt, kriegt man circa in einer Stunde um die 30 Gramm Matcha-Tee raus. Also das ist natürlich ein sehr aufwendiges Verfahren auch und auch das Blatt und die Verarbeitung des Teeblatts ist sehr speziell. Und das ist halt eben aufwendig und deswegen sind die Matcha-Tees auch ein bisschen, gibt es wirklich auch von Medium, Premium bis Platinum-Tees, wo man sagt, wirklich Qualität, dieses Umami, dieses Herzhafte, der Geschmack ist gerade bei Matcha extrem ausgeprägt.
Sehr schön, aber jetzt kommen wir wieder zurück vom Matcha. Also aus allen Ländern im Prinzip, die Tee anbauen, habt ihr eure Sorten, die ihr anbietet. Ist es beim Tee ein bisschen so wie beim Kaffee oder beim Wein, dass das Terroir eine Rolle spielt? Man, das Klima spielt natürlich eine Rolle, aber ist das dort auch so speziell, dass man wirklich sagt, okay, es gibt da schon qualitative Unterschiede, je nachdem, wie die Region da beschaffen ist?
Genau, absolut. Also Tee ist ein Naturprodukt, eine Pflanze und vielleicht unterscheide ich kurz vorher, wenn wir vom Tee sprechen, sprechen wir immer von der Teepflanze. Die Camellia sinensis, die Teepflanze, aus der Tee besteht. Aus dieser Pflanze werden Schwarztee, Grüntee, weißer Tee, Oolong-Tee, verschiedene Teesorten, die wirklich von der Teepflanze abstammen, produziert. Früchtetee und Kräutertee ist eigentlich kein Tee. Das hat sich halt bei uns so
sprachlich
eingebürgert, genau richtig. Das sind eigentlich auch Infusions, also ein Aufguss, wo die Fruchtstückchen dann aufgegossen werden. Und darum sage ich jetzt aus den verschiedenen Regionen und Ländern, von der Teepflanze, wo diese Pflanze wächst, ist es so eben vergleichbar mit dem Wein, je nachdem, wie die Witterungsverhältnisse sind, wann der Tee geerntet wird im Jahr aber im Frühling, im Sommer, im Herbst geerntet wird.
Da haben wir ja den Second und den First Flush.
Genau, richtig, richtig.
Vielleicht magst du das dann auch noch in dem Zuge
erklären. Ja, sehr, sehr gerne, ja, genau. Und das ist halt das Schöne dran, dass jede Region, jedes Land unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Teearten produziert. Das heißt, ich habe beispielsweise in Darjeeling in Indien gibt es eben den First Flush Tee und den Second Flush. Der First Flush ist so die Frühlingsernte, die erste Ernte. Das sind vergleichbar, kann man sagen, ist das Teeblatt kurz am Strauch und hat eben so richtig voll die Kraft, den Saft. Es ist grünlich hell in der Tasse. Ein richtig schöner, mild blumiger Schwarztee. Der Second Flush, so die Sommer-Herbsternte, ist eher kräftiger, aromatischer,
duftender Dünger. Also Assam-Tee, oder ist eigentlich...
Assam ist ja auch eine eigene Region, ja. Genau. Und bei den Assam-Tees, die sind eher so die kräftig-würzigen Tees. Da gibt es auch Ausreißer, das kann man jetzt nicht verallgemeinen, dass man sagt, ja, das ist so oder so, sondern eben, wie wird der Tee dann verarbeitet? Wie kräftig ist er, wann... Wie wird das Blatt verarbeitet? Wird es gerollt? Wird es gebrochen? Da gibt es halt komplett unterschiedliche Varianten und so entsteht natürlich auch dann der Geschmack. Vielleicht auch so zu sagen, die Teepflanze, aus der wird Grüntee und Schwarztee produziert. Das wissen auch viele nicht. Ich vergleiche das gerne mit einem Apfel. Wenn ich einen Apfel aufschneide und den an der Luft lasse, dann oxidiert er und wird er braun. Und so ist das auch beim Tee. Wenn ich das Teeblatt, jetzt vereinfacht gesagt, ernte und dann, sag ich mal, das wird dann gebrochen oder gewelkt.
Ja.
Und dieser Prozess, wenn ich diesen Prozess nicht stoppe, dann wird es ein Schwarztee. Unterbreche ich diesen Prozess, das ist jetzt beispielsweise die Japaner dämpfen diesen Tee, damit dieser Oxidationsprozess nicht weiter voranschreitet, dann bleibt es ein Grüntee. In den chinesischen Regionen, also China, die rösten den Tee, dann bleibt er ein Grüntee. Darum haben die chinesischen Tees auch so eine zarte Röstnote. Mhm. Die japanischen Grüntees sind eher so lieblich zart duftend. Und so entstehen natürlich durch die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Anbaugebiete, Verarbeitungsprozesse und Witterungsbedingungen unterschiedliche Geschmacksrichtungen.
Aber bei diesem Fermentationsprozess, also so unterschiedlich wie er läuft, zugesetzt wird da nirgends etwas, oder? Also es ist schon ein sehr natürlicher
Prozess. Es ist ein natürlicher Prozess, wirklich Luft wird hinzugefügt, der Tee fängt eben an zu oxidieren, wird dann eben schwarz oder eben dieser Prozess wird dann abgebrochen. Und das ist eben das Schöne, dass man hier auch eine eigene Art von Tee produzieren kann, das ist der Oolong-Tee. Weil je nachdem, wann dieser Prozess gestoppt wird, Oolong-Tees hier werden auch, sind eben sehr magenfreundlich, sind für den Nachmittag und Abend sehr gut geeignet, weil sie wenig Tein haben. Also
die sind so ein bisschen halb fermentiert,
genau, oder? Genau, also es ist dieser Prozess wird eben gestoppt nach einer gewissen Zeit. Es werden grundsätzlich auch mal die bisschen weiter unterliegenden Blätter auf dem Teestrauch verwendet, die eben nicht mehr so viel Power, sage ich mal, haben im Teeblatt. Und dieser durch das Stoppen des Prozesses bleibt er dann eher grünlicher. Das heißt, es gibt Oolong-Tee, das ist so der vielseitigste unter den Teesorten vom Geschmack und von der Wirkung, weil er eben... auch für den Grünteetrinker etwas dabei ist, aber auch für den Schwarzteetrinker, je nachdem, wie lange eben diese Sauerstoffzufuhr stattfindet und dann eher eben heller oder dunkler wird.
Aber das Oolong, ist das etwas, was hauptsächlich in China praktiziert wird oder gibt es das?
Ein Verarbeitungsprozess, ja. Aber gibt eben auch in Taiwan, China, also gibt verschiedene Regionen, auch Nepal produziert solche Tees, gibt eigentlich wirklich. Je nachdem, das ist halt, das muss man können und der Teebauer, der das produziert und der auch die Belüftung dann vornimmt und den Produktionsprozess, das muss man halt können und wissen genau wie, wo, was, wann. Und
klar. Aber sonst für den Teeanbau, wie sind eigentlich die optimalsten Bedingungen? Also von der Temperatur her und vom...
Oder? Ganz unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich, weil es kommt wirklich darauf an, eben wo... Also ich sage, ewig viel Regen, ich sage, vielleicht vergleicht man es mal mit der Obsternte in Österreich.
Nein, aber im Sinne von, wenn ich jetzt an die Klimaveränderung denke, ob sich da die Teeanbau Teeanbaugebiete auch verändern, weil jetzt, wenn man es auf den Wein bezieht, gibt es ja gewisse Sorten, die gewisse Regionen einfach, wo die gut funktionieren. Der grüne Veltliner hat es ja gerne ein bisschen kühler. Da gibt es ja auch schon die Diskussionen, dass die Sorte vielleicht in Österreich irgendwann nicht mehr so gut wachsen wird, dass sich das verändert. Und das wäre eigentlich, auf das hätte ich angespielt. Okay.
Also Klima natürlich extrem wichtig. Auch, sage ich mal, die Regelmäßigkeit des Klimas beim Wachstum der Pflanze und bei der Ernte sollte natürlich gleich gegeben sein, um denselben Geschmack, um die gleiche Blattstruktur, Farbe zu erhalten. Und natürlich wird es sicher in den nächsten Jahrzehnten, wenn sich das Klima verändert, muss man halt flexibel sein und versuchen eben auch da mitzugehen und auch verschiedene Richtungen anzupassen. Aber wir merken es trotzdem immer wieder, wenn das Wetter und die Bedingungen sich verändern, dass es auch sein kann, dass gewisse Ernten anders schmecken und auch eben manchmal Ernten ausfallen, weil wir sagen, wir können dann die Sorte nicht nehmen, weil wir den Geschmack brauchen, dass der Tee malzig ist, kräftig, schön dunkles Blatt
hat. Weil das die Charakteristik auch der Sorte
richtig,
ist.
Ganz genau. Und so verändert sich das halt dann schon von Jahr zu Jahr, von Ernte zu Ernte, dass der Tee eigentlich immer wieder ein bisschen anders schmeckt. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen die Aufgabe, der wir uns stellen von dem Tea-Tasting, dass wir von den Plantagen die Muster, die Probe, die wir bekommen, regelmäßig verkosten. Also wir bekommen bei den Erntezeiten und Saisonen 100, 200, 300 verschiedene Teesorten aus der ganzen Welt und da wird verkostet, da wird eben geschaut, passt das Blatt, wie schaut die Blattstruktur aus, wie schaut das Blatt im trockenen, im aufgegossenen Zustand aus, wie riecht das Blatt, wie ist der Aufguss, wenn man ihn länger ziehen lässt, kürzer. Und das sind so Prozedere, die wir halt dann schon immer auf die Qualität Rückschlüsse ziehen können und sagen, okay, ja, es hat sich verändert. Voriges Jahr war der Tee viel blumiger, diesmal ist er ein bisschen kräftiger und dann versucht man halt den Tee eben so hinzubekommen von der Produktion, dass er wieder
gleich ist. Dass die Charakteristik passt, aber das heißt ja im Rückschluss eigentlich, dass das Erntejahr oder der Erntezeitpunkt ähnlich wie beim Wein, weil er 2019er schmeckt anders als ein 2020er grüner Veltliner aus der Region so und so. Aber beim Tee spielt man noch nicht so damit oder arbeitet noch nicht so mit einem Jahrgang, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich habe es zumindest noch nie irgendwo gesehen. Okay.
Also bei uns, wir haben schon natürlich, ich sage so, der Klassiker, was wirklich sehr, sehr schön ist, ist unser Flugtee.
Ja.
Das ist der erste Tee des Jahres, der produziert wird. Kommt bei uns immer aus der Chilling, ein First Flush, wirklich ganz duftend. So, das ist der Frühling in der Tasse, der hat so zarte, liebliche, fruchtige Noten drinnen. Das ist schon ein Jahrgangstee.
Gut, das ist dann klar, weil da weiß man tatsächlich, der ist von der Saison.
Richtig, ja. Und jetzt zurückzukommen auf das, die veränderten Geschmacksrichtungen und durch die verschiedenen Ernten. Bei uns ist es so, wir haben Schwarztees, wirklich viele verschiedene Varianten, aber wir haben beispielsweise jetzt unser klassischer Second Flush der Chilling. Der besteht aus 4 bis 6 oder 8 verschiedenen Darjeeling-Tees.
Also der wird tatsächlich so gemischt?
Bei uns im Haus hier wird der gemischt. Im Lager drüben haben wir eben so wirklich so von mittlerweile 80 Jahre alt eine Mischtrommel. Da kommen dann, also warum tun wir das? Damit der Tee vor 10 Jahren, heute und in 10 Jahren für dich gleichbleibend schmecken soll. Und das ist eben die Herausforderung von dem Tea-Tasting, was wir machen, dass wir, wenn wir Muster bekommen, sage ich, die Sorte ist gut, die passt in unsere Mischung hinein, dass die Blattstruktur, die Größe des Blatts, die Farbe, der Geschmack, dass das alles zusammenpasst, kaufen wir eben dann verschiedene Ernten zu. Das wird dann bei uns verkostet, da werden Probemischungen gemacht. Und wenn wir die richtige Mischung haben, dann wird das im Großen gemischt und dann haben wir bei uns eben die Sorte wieder da. Und so ist es eben dann, wenn wir einen Ernteausfall haben oder eine Sorte, die überhaupt nicht damit reinpasst, dann müssen wir schauen, okay, wir brauchen einen Tee, der von der Blattstruktur ein bisschen kleiner ist, nadeliger, kräftiger, der eine Würze hat, dass das noch so ein bisschen unterhebt, den Geschmack.
Aber man probiert einfach immer, dass man diese Qualität und diesen Geschmack und alles über die Jahre gleich hält. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt schmeckt der heuer mal ganz anders und das wäre auch okay, weil die Leute damit da gar nicht umgehen können oder weil ihr sagt, das ist dann eigentlich auch nicht so gut.
Ja, das also macht's, aber ich glaube, das ist also schon, wir haben natürlich viele reinsortige Teesorten aus verschiedenen Plantagen, aber ich glaube, das macht's halt aus und dass wir halt die Qualität halten seit Jahrzehnten mit unseren Mischungen, das ist extrem aufwendig im Hintergrund, weil wir natürlich ein großes Lager brauchen, um die verschiedenen Ernten hier zu lagern, die Mischungen zu kreieren, den Einkauf zu machen, das abzuschmecken, passt das, funktioniert das so zusammen mit der und der Sorte, und das ist halt schon ein großer Aufwand. Aber wir machen es halt deshalb, damit die Qualität gleichbleibend ist, und es ist schon so, dass wir ab und zu die Rückmeldung von Kunden bekommen, die ihren Tee seit 30 Jahren bei uns trinken, dass sie sagen, irgendwie schmeckt er ein bisschen anders, und dann ist es definitiv auch so, dass da vielleicht eine neue Ernte mit reingeflossen ist, und das sind halt so, dann toll, die Kenner.
Das tatsächlich rausschmecken, weil da muss man schon echt gut sein, glaube ich. Ja. Wie macht denn das die Industrie? Wie mischen denn die ihre Mischung? Nein, vor allem, ich muss eine Frage vorausschicken. Ihr habt ja Blatttees, ja. Wenn ich jetzt Industrietee hernehmen, da habe ich ja dann oft wirklich nur mehr diesen Staub in den Teesackerl drin. Das sind natürlich ganz andere Qualitäten. Aber haben die in irgendeiner Art auch so Mischungsverfahren, oder wird da einfach?
Also genau, es ist natürlich die Industrie, man muss sich das vorstellen, wir kaufen zwischen 300, 500, 600 bis eine Tonne Tee ein, von verschiedenen Sorten und Mischungen oder von Plantagen. Die Industrie produziert mehrere hundert Tonnen von Tees im Jahr. Und ich sage, die Pflanze ist dieselbe Pflanze, die wächst auch in Indien, in Japan, in China. Man muss sich nur vorstellen, dass natürlich die Qualität, dass es kaum eine Plantage gibt, die mehrere hundert Tonnen Tee für diese Produktion für die Industrie hergibt, sondern das sind dann manchmal oder meistens Mischungen, und das Blatt wird dann auch anders verarbeitet als wie für uns, weil einfach die Qualität, es wird dann auch gebrochen, das Teeblatt, damit es einfach leichter zum Abfüllen ist in den Teebeutelchen beispielsweise, und qualitativ, es gibt am Markt Teesorten, auch die industriell groß hergestellt werden, wo man sagt, ja, da ist Tee drinnen, aber es gibt natürlich Unterschiede zum Fachhandel, zu den Fachgeschäften. Jetzt, wie ich sage, bei uns, wir haben unsere Teequalitäten auch, die wir zukaufen und bei einer Firma speziell das ganze große Blatt in Teebeutel abfüllen lassen, damit wir einfach auch für den Urlaub, fürs Büro, wenn man unterwegs ist, ein Teabag, das sind unsere Nature Teabags, und das ist halt auch, ist auch hier der Nachhaltigkeitsgedanke immer mit hinten drinnen, biologisch abbaubar, Graspapieretikette, Nature Flex, Material vom Beutel her, keine Metallklammer, sondern alles geheftet, und das ist halt natürlich auch der Unterschied dann, wo ich sage, industrielle Produktion, das ist einfach bei allen Produkten so, die die Masse produziert werden, hat natürlich eine andere Qualität als das Produkt, was wirklich händisch und in kleinen Mengen in sehr hohen Qualitäten produziert wird.
Aber was Spannendes, wir haben das eher kurz im Vorgespräch besprochen, ist ja, dass wenn ich hochwertige Qualitäten erwerbe, ihr schon auch oft einen höheren Preis habt. Aber beim Tee ist es ja nicht zwangsläufig so, dass der Tee im Teegeschäft teurer ist als das, was ich jetzt sage, in diesen 20, 25 Beutelpackungen kaufe, weil im Verhältnis dazu ist eigentlich loser Tee, qualitativ hochwertiger loser Tee, ja sehr günstig. Vielleicht magst du das ein bisschen erklären.
Ja, also es ist spannend. Immer wieder erleben wir das auch bei uns im Geschäft, dass halt Kunden zu uns kommen und sagen, ja, ich muss schauen, und nein, das ist mir ein bisschen zu teuer. Wir sind direkt neben der Wiener Staatsoper. Jetzt kommt man rein in das Geschäft und sieht auf den Dosen die Kilopreise. Da steht dann 60 Euro. Viele schrecken dann ein bisschen zurück und sagen, ja, das ist mir schon ein bisschen zu teuer. Die Schwierigkeit ist, man rechnet sich es gar nicht so durch, weil im Supermarkt kostet so eine 20er Box mit Teebeutel 3-4 Euro. Wenn man sagt 4 Euro 20 Beutel, von der Menge, die da drinnen ist, sind es meistens 1,75 Gramm pro Beutel. Also es ist hochgerechnet, gibt es bei uns 100 Gramm Tee in einer guten Qualität, einen klassischen Schwarztee beispielsweise, um 6 Euro. Das heißt, ich bekomme, und 100 Gramm sind 50 Tassen Tee. Mhm. Das heißt, ich habe 50 Tassen Tee, wo ich weiß, wo er herkommt, biozertifiziert. Man kriegt eine Beratung, Qualität für 6 Euro im Verhältnis zu 20 Beutel um 4 Euro. Das ist natürlich...
Ja, aber ich glaube, den Leuten ist das gar nicht so bewusst, dass das eigentlich im Verhältnis sehr teuer ist. Ja? Möglicherweise liegt es jetzt an der Vergleichbarkeit, weil wenn ich sage, ich habe eine 100 Gramm Tafel Schokolade und kaufe jetzt das im Supermarkt eine oder ich gehe in einen schönen Schokoladeladen, wo ich halt tatsächlich eine sehr hochwertige Schokolade habe, habe ich einen unmittelbaren Vergleich und beim Tee, ja, möglicherweise ist das halt einfach, verschwimmen da die Grenzen ein bisschen, was ich eigentlich kriege.
Ja, es ist natürlich, sage ich einmal, wir haben die Möglichkeit eben bei uns den Tee, du kannst ihn riechen, du kannst ihn anschauen, du kriegst eine Beratung dazu.
Ja.
Du kannst verschiedene Mengen nehmen von 50 Gramm, 100 Gramm, 200, kannst du dir aussuchen, welche Menge, da bist du nicht gebunden und das ist natürlich schon, du hast das halt einfacher im Supermarkt, greifst hin, hast zum Einkauf dazu, hier kommt man zu uns, tritt in eine andere Welt ein, hat dieses Tee-Erlebnis zusätzlich dazu.
Wahrscheinlich ein bisschen wie mit dem Kaffee. Nur da ist da, also Österreich ist ja mehr eine Nation der Kaffeetrinker, denn der Teetrinker. Aber was die Qualität betrifft, ist es natürlich beim Tee genauso spannend. Nur es gibt noch nicht so eine große Community, die sich damit beschäftigt.
Ja, ja, also ich sage, die Community ist in Österreich natürlich noch klein gehalten,
ja,
aber trotzdem noch so groß, dass wir die Möglichkeit haben, um diese Sorten aus aller Welt hierher zu holen und das auch in Wien, Österreich und auch über unseren Online-Shop weltweit zu verbreiten. Also es ist halt, macht halt Spaß zu sehen, dass es immer mehr Leute gibt, die einfach Interesse haben an gutem Geschmack. Mhm. Und ich sage jetzt, der Tee selbst ist so ein unfassbar vielseitiges Produkt, wo ich in der Früh, ich kann mit einem Zweijährigen eine Tasse Tee trinken, da spreche ich jetzt dann vielleicht von einem Kräutertee, was zart ist, lieblich ist. Ich kann in der Früh einen Tee trinken, der mich aufweckt, der mich belebt. Ich kann am Abend einen Tee trinken, der mich beruhigt, der mich entspannt. Es gibt keine Altersbegrenzung, wo ich sage, nein, Tee eher nicht für dieses Alter oder in diese Richtung. Und Tee ist jetzt nicht nur als Heißgetränk, weil ich viele Freunde und Bekannte habe im Umkreis, die zu mir dann sagen, ja, na, ich trinke Tee im Winter oder wenn ich krank bin.
Im Sommer ist man es heiß, so ungefähr.
Genau, ja. Genau, wobei es eigentlich gut wäre, das Heiße im Sommer zu trinken, aber wir machen, es gibt ja so viele Möglichkeiten, den Tee auch kalt aufzugießen, als Cold Brew Tee. Das geht so schnell einfach.
Wie funktioniert das? Magst du das erklären?
Ja, natürlich. Also ich sage jetzt beispielsweise unseren Gyokuro, der japanische Gründe, den wir hier trinken, haben wir jetzt im Sommer immer als Cold Brew Tee zubereitet. Also grob gesagt sind es wirklich einfach eine Glaskaraffe, 3 Esslöffel gestrichen von dem Tee in die Glaskaraffe, ein kaltes Wasser aufgießen und 50 Minuten in den Kühlschrank.
Und tatsächlich lösen sich sozusagen die Geschmacksstoffe in den 50 Minuten.
Richtig, und das ist ein ganz anderes Tee trinken. Es schmeckt auch anders, als wenn du ihn heiß aufgießt oder mit der klassischen Zubereitung. Und da sage ich, du kannst jeden Tag im ganzen Jahr einen anderen Cold Brew Tee trinken, weil du die klassischen Tees, Schwarztee aus Assam, aus Darjeeling, Second Flush, die kannst du alle kalt aufgießen. Das ist eine Frage der Ziehzeit, der Menge, wie du halt da das Beste rausholst. Aber das heißt, da helfen wir natürlich unterstützend auch. Wir haben ja so ungefähr, wissen wir, welchen Tee du wie lang ziehen musst. Aber es ist unfassbar und ich habe nicht, ich glaube, wenn es 100-mal war, dieses Wow-Erlebnis, was uns Kunden gesagt haben im Sommer, wo wir gesagt haben, gießen Sie den einmal kalt auf, dann haben wir so ein kleines Zettel, da steht drauf, wie man es zubereitet. Die sagen, oh mein Gott, hätte ich nicht gedacht, dass Tee so gut schmecken kann.
Toll.
Kalt nämlich als Erfrischung im Sommer.
Ja, super. Das bringt mich gleich zu einer anderen Frage, der Teezubereitung. Also es gibt ja in China, in Japan, da gibt es ja sehr schöne Teezeremonien. Aber wie würdest du jetzt sagen, wie ist es, also ideal, aber Tee zubereiten, also was gehört dazu? Wie lang soll man ihn ziehen lassen? Wie viel Tee soll man verwenden? Wird natürlich schon wahrscheinlich auch von den Sorten abhängen. Soll man das mit Candiszucker süßen, mit Milch, mit Zitrone? Wie könnte oder wie schaut so eine schöne Teezeremonie oder eine Zubereitung für dich aus?
Das, so wie du schon gesagt hast, ist natürlich unterschiedlich von der Teeart. Ich fange mal an und sage jetzt, klassischer Schwarztee gießt man mit kochendem Wasser auf, 100 Grad, damit sich wirklich alle Inhaltsstoffe schön rauslösen können aus dem Blatt. Und dann kommt es darauf an, die Menge, wir sagen immer so 2 Gramm circa pro 150 Milliliter. Und das ist jetzt aber so Daumen mal Pi, weil wir empfehlen, wir haben es auch auf unseren Säckchen draufgeschrieben, 2 Teelöffel oder 1 Esslöffel. Das ist dann individuell, weil Geschmäcker sind ja natürlich verschieden. Ja? Weil der eine möchte den Tee intensiver, der andere möchte ihn zarter, lieblicher. Und das ist natürlich auch was, wo wir sagen, wir empfehlen etwas in eine bestimmte Richtung, aber Schwarztee, kochendes Wasser, 2 Gramm pro Tasse und dann eben 4 Minuten ziehen lassen.
Spielt eigentlich so, ob das Wasser jetzt härter oder weicher ist, spielt das eigentlich eine Rolle?
Gibt schon natürlich Unterschiede. Ja, es gibt verschiedene Filtersysteme, die man verwenden kann, dass man hier sagt, okay, ja, das Wasser, sage ich einmal, im Süden von Wien ist härter oder weicher oder wie auch immer, merkt man schon, dass wir auch die Rückmeldungen bekommen, ich kann das Wasser dort und dort, den Tee dort nicht so optimal zubereiten, weil das Wasser zu hart ist oder so. Gibt aber natürlich auch Sorten, wenn man zu uns kommt und sagt, der Tee, der passt nicht so ganz, wir haben ein ganz hartes Wasser, gibt es verschiedene Teesorten, wo man sagt, okay, probier mal den aus als Alternative zu dem, den du gehabt hast. Und da spielt natürlich die Ziehzeit, die Wassertemperatur schon eine Rolle, weil gerade beim Grüntee ist es wichtig, nicht mit kochendem Wasser aufzugießen, sondern eben klassischer Grüntee mit 80 Grad. Damit eben nicht das kochende Wasser auf das Teeblatt kommt, um halt einfach jetzt mal grob gesagt nicht die Inhaltsstoffe, das Blatt, die Struktur und den Geschmack zu zerstören.
Weil es eben so zart noch
genau
ist.
Den Gyokuro, den wir hier trinken jetzt gerade, der wird beispielsweise mit 65 Grad aufgegossen, weil einfach der noch zarter ist durch die Beschattung, durch diese zarte grüne Farbe und die Inhaltsstoffe, die da drinnen sind, sollte der eben mit sehr abgekühltem Wasser eben mit 65 Grad aufgegossen werden, um da eben wirklich den vollen Geschmack rauszuholen. Und so unterscheidet sich das natürlich auch zu den Früchte- und Kräutertees. Die werden mit kochendem Wasser aufgegossen, 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Das ist halt wirklich unterschiedlich, je nach Geschmack. Ja. Wir haben Tees, beispielsweise einen Rooibos-Tee mit Pistazie und weißer Schokolade. Da sage ich auch oft dazu, wir haben auf der Empfehlung drauf stehen, kochendes Wasser, Teelöffel pro Tasse 5 Minuten ziehen lassen. Da sage ich, das ist mitunter einer der wenigen Tees, wo ich sage, bitte haltet euch nicht an die Ziehzeit.
Okay.
Den könnt ihr 20 Minuten ziehen lassen. Der wird noch cremiger, noch süßlicher, noch lieblicher. Aber da empfehlen wir halt einfach
dazu. Ihr habt einfach wirklich pro Sorte, dass ihr auch sagt, okay, es wäre ideal. Aber es gibt natürlich einen individuellen Geschmack auch, weil Schwarztee finde ich sehr, also sehr speziell, wenn man es gerne ein bisschen herber hat und dann lösen sich schon die Gerbstoffe, fangen ja dann irgendwann sich rauslösen an, wenn das jemandem schmeckt, soll es so sein, oder?
Genau. Ich komme vielleicht auch auf den Punkt zurück, wo du bezüglich Zucker, Candies, was man reingeben kann. Für mich ist es wirklich so, den Tee als erstes empfehle ich es halt einfach mal wirklich pur zu kosten. Einfach mal zu schauen, wie schmeckt der, was kann der. Und da ist es oft wichtig, und das sage ich auch gern dazu, dass du wirklich mal von einer neuen Sorte immer mal auf jeden Fall 3 Schlucke machst, bevor du sagst, um was geht's da. Weil der erste Schluck, da gewöhnt sich einmal der Gaumen dran an diese Geschmacksrichtungen, die da auf die Zunge treffen. Und beim zweiten Schluck kennt er das schon und beim dritten schmeckst du eigentlich dann auch so ein bisschen raus. Gibt es wie beim Weinverkosten, also beim Tea-Tasting ist es auch so, man schlürft den Tee eben über einen Löffel hinein mit viel Luft, dass sich diese Aromen und Stoffe im Mund verteilen. Aber unterm Strich ist, wenn der Tee schmeckt, dann ist die Zubereitung richtig, und auch wenn man einen Candies reingeben möchte oder einen Schuss Milch oder egal was dazu, dann hat man es schon richtig gemacht, ja, weil man soll sich ja wohlfühlen damit und es soll einem gut schmecken. Aber ich empfehle halt natürlich immer, den Tee vorab einmal pur zu kosten und zu schauen, was kann der, was gibt der her.
Und kann ich einen Tee noch einmal aufgießen?
Auch ein wunderschönes Thema, ja, aber auch hier bitte nicht wieder verallgemeinern, sondern das ist, kommt auch darauf an, wieder welche Sorte. Gerade dieser, sind wir wieder hier bei diesem Beispiel, der Gyokuro, den habe ich da in, im Kyuso in dieser japanischen Einhandkanne zubereitet. Der Tee, den gieße ich heute 4, 5, 6 Mal hintereinander auf. Wir machen dann eh noch einen zweiten Aufguss, weil das Teeblatt das einfach hergibt. Da gibt es aber dann eben die Besonderheit, dass man hier auch die Zubereitung beachten muss. Das heißt, man verwendet auf eine kleine Menge Wasser, ich habe da jetzt 300 Milliliter drinnen, eine bestimmte Grammanzahl, also mehr als die 2 Gramm bei einer Tasse. Ich habe hier bei dem den ersten Aufguss, das waren jetzt 15 Sekunden, ziehen lassen. Jetzt ist das Blatt schon offen, den zweiten Aufguss lasse ich wieder 15 Sekunden ziehen und dann gebe ich immer so 15 bis 20 Sekunden dazu für jeden weiteren Aufguss. Das ist aber meine, so wie ich das für mich vom Geschmack halt herausgefunden habe, aber sonst klassisch kann man Tee mehrmals aufgießen, aber wie gesagt, hier muss man halt beachten, dass der erste Aufguss mit also überhaupt mehr Tee genommen wird und dafür halt die Ziehzeit beim ersten Mal reduziert wird und dann halt immer verlängert wird. Mhm.
Wie sehen denn das eure Kunden? Was lieben denn die? Was sind denn eure Bestseller?
Bestseller ist auch
falls es sehr, das überhaupt
ja, gibt. Sehr unterschiedlich, weil es gibt halt wirklich so den die klassischen Schwarztee-Trinker, dann gibt es so die klassischen Grüntee-Trinker und dann eben auch so, sag ich mal, Räubusch-Tee oder Früchte-Kräuter-Tees. Also es ist so gar nicht so, dass man jetzt wirklich sagen kann, that's it, das ist unser Top-Seller. Wir haben schon natürlich 2, 3 Sorten, die halt wirklich speziell gut funktionieren und gehen, weil wir hier wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität, aber zu einem super Preis auch haben. Das wäre eben beispielsweise unser Japan-Sencha-Spezial. Das ist ein Kabusecha, ein Halbschattentee, der wird halb beschattet, bevor geerntet wird. Hat auch eine ganz cremig, duftend, lieblich zarte Umami-Note, so ganz weich, lieblich. Den kann man auch mehrfach aufgießen.
Super. Ist das durch die Halbbeschattung, dass sich der Geschmack dann in die Richtung entwickelt?
Genau, also es ist durch die Beschattung natürlich, bleibt das Blatt saftig grün, viel Chlorophyll im Teeblatt drinnen und hat dadurch diese
frische,
genau, diese frische, saftig leuchtend grün. Ich zeige dir das da noch einmal vielleicht. Das ist doch das Teeblatt in der Kanne von dem, das wäre jetzt eben unser Gyokuro, aber so schaut das.
Ich kann es den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, er ist wirklich grün. Es hat fast was wie ein geschnittenes Gras oder wie Petersilie, wenn man sie hackt, ja, von der Farbe her. Ja.
Saftig grün. Und ich gieße dir noch ein Schlückchen ein. Und also Topseller, mitunter auch unser Klassiker, den fast jeder kennt, Earl Grey. Das ist Schwarztee mit Bergamottöl, also diese Zitrusnote. Da haben wir auch eine spezielle Mischung, ein Bio-Bergamottöl, ein ganz spezielles. Also
dann mischt ihr das, die Bergamotte kommt bei euch drauf oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also der Tee wird aufgelegt und das wird wirklich mit diesem Bergamottöl besprüht. Und dann eben gewendet, dann zieht das ein. Dann wird das mit der Vorgang findet 4 bis 6 Mal hintereinander statt, bis dieses Bergamottöl wirklich in das Teeblatt einzieht. Und auch das, die Basis des Tees, deswegen sage ich, Earl Grey ist nicht gleich Earl Grey, weil das kann jeder produzieren, wie er möchte. Und wir verwenden aber schon für die Basis eine sehr ausgewogene, sehr weiche, zarte Mischung, die trotzdem kräftig ist, aber trotzdem dieses echte Bio-Bergamottöl auch durchlässt vom Geschmack. Und da ist es halt eben diese Mischung, das Mischverhältnis der verschiedenen Schwarzteesorten, die Basis für den Earl Grey ist und auch das Bergamottöl sehr, sehr wichtig. Und das ist so jetzt, sage ich mal, der japanische Grüntee, dann unser Earl Grey und sonst natürlich, sage ich mal, es sind halt unsere naturbelassenen Tees, die klassischen, wo man einfach herausfinden kann, wie schmeckt diese Richtung, wie schmeckt diese Richtung. Wir merken aber auch, dass viele Kunden, die mit Tee nichts zu tun haben, über unsere Aroma-Grün- und Schwarztees kommen. Das heißt, wir haben ja wirklich von einem Schwarztee von A wie Apfel bis Z wie Zimt komplett gemischt. Und um das mal kennenzulernen, wenn viele sagen, ja, ich trinke überhaupt keinen Tee, kenne mich nicht aus, dann sagt man, probier mal, welche Richtung schmeckt er. Ja, eher mal was Fruchtiges. Da haben wir beispielsweise einen Grüntee mit Granatapfel-Orange, also was Fruchtiges. Das probiert man mal und dann sagt man, ja, und dann kann man mal probieren, den nächsten Schritt dann eben auch zu gehen und sagen, ja, ich probiere mal eine Sorte ohne.
Also es ist so eine Einsteigergeschichte.
Genau, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Die einen fangen direkt an beim Grüntee, die anderen direkt beim Schwarztee. Aber so, darum sage ich, es gibt eigentlich so Special-Geschichten, jetzt gar nicht, wo man sagt, ja, das ist das Produkt, deswegen kommen die Leute zu uns, weil es eben so vielseitig und vielschichtig und so ein breites Geschmacksspektrum hat, der Tee, dass man halt wirklich in alle Richtungen.
Für jeden was dabei. Ich habe jetzt aber noch eine Frage zum Earl Grey, weil mir das interessiert. Also viermal wird dieses Bergamottöl aufgetragen. In welchem Zeitablauf passiert denn das? Also wie viel Zeit liegt da dazwischen? Oder?
Also es ist wirklich, es geht darum, es wird gewendet, es wird aufgesprüht, wird gewendet und dann kommt das nächste drauf.
Okay, also das muss dann nicht irgendwie einige Zeit liegen und dann kommt die nächste Besprühung.
Das Teeblatt wird ja durch das Wenden und das Mischen des Tees dreht sich's und damit das Bergamott dieses
gut eindringt, genau,
richtig,
oder?
In die Teeblätter einzieht auf allen Seiten und das zieht dann weiter noch, dann in der Kiste. In der Teekiste drinnen oder wenn wir es einfüllen eben in unsere Teeschütten, dann zieht das weiter ein dort und arbeitet weiter und verteilt das Aroma,
ja,
den
dass
Geschmack
sich
halt
das
drinnen.
Gut verteilt, verstehe schon. Ihr habt ja, also das ist jetzt nämlich eigentlich meine Frage, du hast ein paar Mal das Wort Bio erwähnt. Habt ihr ausschließlich Bioware oder gibt es konventionell produzierten Tee bei euch auch?
Also wir sind ein biozertifizierter Betrieb. Wir beziehen sehr, sehr viele, kann man sagen, fast ausschließlich Bioware, aber wir verkaufen nicht alles als Bioware. Also wir haben konventionelle Tees auch, aber haben aus allen Bereichen des Tees, sei es jetzt beispielsweise Schwarztee, Grüntee, Oolong, Weißtee, uns immer wieder Sorten rausgepickt, die wir offiziell als Bioware verkaufen. Der Rest ist nicht Bioware offiziell. Weil der Prozess und das Prozedere der Biolagerhaltung, der Kontrolle sehr groß und aufwendig ist für uns als kleiner Familienbetrieb. Und auch die Kontrollen, die halt regelmäßig stattfinden, bei einem, wenn wir das gesamte Sortiment biozertifiziert haben, ist das ein enormer Aufwand für das ganze Team, für uns einfach das Handling der Produkte. Deswegen haben wir wirklich uns aus allen Bereichen was rausgepickt und die Tees sind offiziell Bio und die haben auch.
Aber es ist eigentlich Bio, aber eben um diesen Aufwand ein bisschen für euch
genau
im Rahmen auch zu
genau,
halten.
Genau, aber ich jetzt da trotzdem auch nochmal sagen muss, offiziell die, wo nicht Bio draufsteht, sind nicht Bio.
Ich weiß schon, aber das Thema gibt es ja in vielen Bereichen, auch in der Landwirtschaft, dass sehr eigentlich nach Bio-Kriterien gearbeitet wird, aber es ist nicht biozertifiziert, deswegen darf man es auch nicht Bio nennen. Genau. Ja. Bio ist ja das Thema der Nachhaltigkeit. Was siehst denn du als das größte Problem in der konventionellen Herstellung von Tee? Ist es eigentlich tatsächlich jetzt Spritzmittel, die eingesetzt werden, um Schädlinge zu bekämpfen? Oder ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit, den viele aber nicht im Kopf haben. Es gibt ja auch die soziale Nachhaltigkeit, also das Ganze, wie werden Arbeitskräfte bezahlt, wie werden sie behandelt, also diese Arbeitsbedingungen als Teil. Wie schaut denn das beim Tee aus?
Also da fließen eigentlich beide Aspekte, die du gerade genannt hast, in die Nachhaltigkeit rein. Einerseits die Produkte, wie sie produziert werden, wie sie verarbeitet werden, aber auch natürlich dann die Arbeitsbedingungen. Für uns ist es deshalb so wichtig, dass wir wissen, von welchen Plantagen die Tees kommen. Das heißt wirklich von dem Teebauer, wo wir wissen, die produzieren die Tees für uns, das kommt von dort. Das heißt, da wissen wir schon mal, dass das kein Großkonzern ist, wo keiner weiß, wer dort auf der Plantage arbeitet. Darum sind es bei uns auch kleinere Mengen an Ernten, die wir beziehen können, dafür eben in besseren Qualitäten. Und natürlich dann auch in Bezug, dass die Teeplantagen, von denen wir aber jetzt auch Sorten beziehen, wo wir sagen, ja, diese Plantage ist zertifiziert, wir nehmen den Tee aber konventionell von der Plantage, wissen wir trotz dessen, was die für Produkte verwenden. Aber ich gibt definitiv auch Plantagen, große Plantagen vor allem, die einfach mit vielen Personal natürlich und mit vielen Arbeitern auf den Plantagen eine gewisse Menge produzieren müssen, um diese Plantage am Laufen zu halten. Und wenn da ein Ernteausfall aufgrund von einem Schädlingsbefall oder irgendwas passieren würde, ist es halt schwierig. Also ich sage, es gibt ganz viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, sie wollen ausschließlich keinen Bio-Tee,
aha,
weil der Geschmack auch anders schmeckt bei gewissen Sorten als bei Bio-Tees. Es ist ein Unterschied. Zwischen Bio- und Nicht-Bio-Tee gibt es Unterschiede. Was aber nicht heißt, dass diese Tees jetzt mit irgendwelchen Spritzmitteln behandelt worden sind, die nicht Bio sind, sondern einfach, weil gewisse Mittel eingesetzt werden dürfen, die halt auf Listen oben stehen, die halt dann wirklich nicht verwendet dürfen.
Mhm.
Also die dürfen sie nicht verwenden. Und in der Bio-Produktion sind es wieder andere Mittel, die verwendet werden dürfen. Und das ist halt so ein bisschen so der Unterschied. Problematik sehe ich jetzt im Grunde nicht drin. Es gibt Gott sei Dank beide Möglichkeiten und beide Varianten, also Bio und Nicht-Bio. Aber es ist der Weg der Nachhaltigkeit, wenn das geregelt ist und wenn das alles seine richtigen Formen und Strukturen hat, sehe ich auch keine Schwierigkeit in einem konventionellen Tee, wenn man weiß, wer das ist, der das produziert, wo das herkommt und was trotz dessen verwendet wird. Die Tees werden trotzdem beim Import rückstandskontrolliert. Das heißt, auch die Tees, die bio sind, sowieso werden bei uns auch nochmals kontrolliert. Aber die Tees, die nicht als konventioneller Tee importiert werden, werden trotzdem rückstandskontrolliert. Da sind Pestizidkontrollen drauf und, und. Also es wird der Tee nicht einfach produziert, weil er konventionell ist, kommt er zu uns und wird verkauft, sondern es gibt zu allen Tees immer Kontrollen.
Aber abgesehen jetzt auch, was euer Geschäft betrifft, siehst du diese faire Bezahlung und Behandlung von Mitarbeitern in dem weltweiten Tee-Business, jetzt gar nicht so auf euch bezogen und die Plantagen, die ihr auswählt, ist das ein großes Problem? Aus deiner Sicht, wenn du das beobachtest, was da eigentlich, ja, wie damit umgegangen wird? Also auch von großen Unternehmen, ich meine, wir haben ja vorher auch von der Industrie gesprochen, ich meine, die haben ja auch Verträge oder selber Plantagen, ich meine, da werden ja wahnsinnige Mengen auch bewegt, dass das schon, so wie in der Bekleidungsindustrie, ist ja das auch ein Riesenthema, wie Mitarbeiter bezahlt werden, wie sie behandelt werden, wie die Arbeitsbedingungen sind, ob das beim Tee auch ein Thema ist.
Ja, natürlich, also es gibt, sag ich mal, wie in jeder Branche schwarze Schafe. Wo man sagt, es gibt Bereiche, wo man sagt, ja, warum, es wäre anders auch möglich. Ich kann jetzt zu dem Thema jetzt, was die Industrie betrifft, nicht viel sagen, weil ich mich mit der Thematik auch jetzt nicht so beschäftigt habe. Ich weiß definitiv, dass die kleineren Plantagen, was hier die Arbeitsbedingungen betrifft, und ich meine, man kennt es aus den Medien auch, verschiedene große Plantagen aus verschiedenen Regionen, wo wirklich viele Leute, die auf den Plantagen wohnen, die dort arbeiten und Tag und Nacht und mit der ganzen Familie dort ihr ganzes Leben verbringen. Es ist immer so ein bisschen so ein zweiseitiges ja, man muss sich halt von beiden Seiten anschauen. Einerseits natürlich auch, die leben dort, die arbeiten dort und haben ihre Aufgaben, die sie umsetzen auf den Plantagen. Andererseits ist es natürlich so, dass die Bedingungen, unter welchen es manchmal ist, nicht optimal für das ganze Konstrukt ist. Und deswegen sage ich, ist es für mich extrem wichtig, die kleinen Teeplantagen zu unterstützen, die, von denen wir kaufen, wo wir wissen, die haben faire Arbeitsbedingungen, die haben wissen, welche Mitarbeiter auf den Plantagen arbeiten, wie die Produktionszeiten sind und, und. Gibt aber definitiv sicher in der Teeindustrie für sicher Bereiche, wo definitiv was verändert gehören würde und auch könnte, aber wie gesagt, das ist, da sind andere Maschinerien dahinter.
Wir kommen jetzt nochmal zum Genuss zurück.
Ja.
Wein als Speisenbegleiter ist ja ein Standard, aber wie schaut es denn mit Tee als Speisenbegleiter aus? Ist das etwas, wo du sagst, ja, da würde ich mir eigentlich auch für jetzt die europäische Küche oder so mehr wünschen? Ist das denkbar? Funktioniert das?
Das ist absolut denkbar. Das wünsche ich mir schon lange. ja, natürlich, absolut. Wir leben das schon. Also selbst zu Hause, wir und auch das ganze Team von mir macht das auch zu verschiedenen Speisen, verschiedene Tees. Ja, ist definitiv möglich und auch geschmacklich eine spannende Herausforderung. Wir haben auch mit ein paar Gastronomen in Wien hier auch schon Versuche gestartet und auch schon teilweise in Tests umgesetzt, eben eine eigene Getränkekarte als Teebegleitung zu eben verschiedenen Speisen. Ich sage auch immer, es gibt da viele verschiedene Varianten, wie man an das Thema herantritt und auch gar nicht jetzt zwanghaft nur als Getränk als Begleitung, sondern auch das Kochen mit Tee, mit Speisen. Ich habe das im Sommer mehrmals gemacht und schmeckt wunderbar köstlich. Einen Lachs indirekt auf den Griller, ein bisschen einen japanischen Tee drauf, auch wenn er schon aufgegossen war, obendrauf. Dann zieht der eine Stunde indirekt der Tee ein. Das wird so eine ganz leichte Kruste, knusprig. Mhm. Man kann den Tee mitessen dann auch. War jetzt eben auch unser Japan-Sensei Spezial in Bio-Qualität. Und der hat diese cremige, dieser Geschmack, zieht ein bisschen in den Fisch ein. Und da natürlich dann auch passend, beispielsweise ganz ein zarter Cold Brew, kalt aufgegossener, japanischer Grüntee zu Fisch. Oder einen schönen würzigen Assam Mangalam, kräftig, der hat eine malzige Tasse zu Wildfleisch. Also es gibt schon verschiedene Teesorten in verschiedenen Bereichen, die man zu Speisen optimal kombinieren kann, um auch hier vielleicht einer, der keinen Alkohol trinken möchte und sagt, er hätte aber gerne was Spannendes zu den verschiedenen Speisen dazu, kann man mit Tee.
Ja. Ja, weil ich stelle mir das wirklich toll vor. Einerseits auch tatsächlich beim Kochen, ja. Also bei den Süßspeisen ist es ja schon so, dass man oft mit schwarzen Tees arbeitet auch. Und da, also auch in Kombination mit Schokolade oder so, kann man das sehr spannende Kombinationen oder mit Maroni und Tee, das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen. Aber ich denke mir gerade, in Österreich wird immer Alkohol getrunken, ja. Und eigentlich viel zu viel, wenn man sich in der Statistik anschaut. Und ich denke, es kann doch so ein, also auch gerade, weil du das mit dem Cold Brew gesagt hast, auch also diese kalten Tees, wenn man vielleicht sagt, man möchte jetzt eigentlich nicht überall was Warmes dazu trinken, dass man da damit arbeitet, das stelle ich mir irgendwie spannend vor und finde es eigentlich interessant, dass das noch nicht mehr Thema ist.
Ja, also ich sage, wir sind da immer komplett offen für das Thema und vor allem ist es auch für uns spannend, weil einfach wir ja auch durch die Gastronomie viele neue Sachen kennenlernen, speisentechnisch, wo kann man was dazu anbieten und so kann man gemeinsam verschiedene Mixtures ausprobieren und sagen, okay, das passt besser da dazu, warum geschmacklich, in welche Richtung soll es gehen und so,
das ist schon, vielleicht
sehr spannend.
Kommt da noch mehr. Gut, wir kommen jetzt schon langsam zu einem Abschluss und zum Schluss frage ich meine Gesprächspartnerinnen immer, was sie denn so gerne essen. Und wir haben jetzt viel über das Trinken gesprochen, ein bisschen über das Essen, aber was ist denn so deine Küche, die du liebst?
Also ich bin schon so in den, sag ich mal, so ja, asiatischen Bereich zu Hause oder grundsätzlich aber auch gerne Fisch, aber auch, jetzt sage ich mal, österreichischen Fisch, aber das ist so für mich, wo ich wirklich sage, so ein guter Fisch mit Petersilkartoffeln dazu und einer guten Tasse Grüntee.
Ja, genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, was passt denn da für ein Tee dazu?
Genau, also.
Also sozusagen ein abgebratenes Fischfilet mit Kartoffeln, also ganz was Einfaches eigentlich, aber Gutes. Was würdest du denn dazu als Teesommelier empfehlen?
Ja, zwei Varianten, vielleicht einer, wenn man sagt, man möchte ein bisschen was Kräftigeres, so in die beides Grüntee. Das eine ist ein chinesischer, ein Lungching, der hat so eine leichte nussige Note, der hebt so ein bisschen auch so diesen Geschmack vom Fisch, das Zarte so ein bisschen noch an. Und das andere wäre eben ein schöner japanischer Grüntee, der eben so eine liebliche, zarte, duftende Note hat. Würde ich aber beide Varianten Cold Brew dazu trinken, also als kalt aufgegossenen Tee.
Sehr schön. Ja, ich glaube, damit ist das ein sehr schöner Abschluss für dieses Gespräch. Christoph, herzlichen Dank für die Einblicke in die Teewelt und ja, ich glaube, jetzt kann man eigentlich nur mehr einen Tee aufgießen und genießen. Und ja, Dankeschön.
Das machen wir. Ich sage danke für den Besuch, hat mich sehr gefreut und ich gieße jetzt gleich die nächste Tasse auf.
Das ist super. Dankeschön auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.
Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin, Isi.